Deutschlands bekanntester Soziallobbyist Ulrich Schneider war zu Gast bei Welt TV, um Mythen rund ums Bürgergeld mal einzufangen. Dabei hat er nicht nur die Weltmoderatoren selber eingeschult, die konnten es kaum glauben, sondern Carsten Linnemann, den Generalsekretär von der CDU. Gleich mit. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht's nochmal ums Thema Bürgergeld. Ja, ich weiß, es ist eine leidige Debatte, aber weil sie uns nochmal aufgedrängt wird von den Medien, ist ja ein beliebtes Talkshow-Thema nach wie vor. Die ARD spricht es in fast jedem Sommerinterview nochmal an. Leider auch so, als hätte man viele Fragen noch nicht geklärt, zum Beispiel Lohnabstand, lohnt sich arbeiten immer mehr als Arbeitslosigkeit, in Klammern ja, gibt es jetzt arbeitgebernahe Studien mittlerweile dazu, die das bestätigen, ja, so eine Frage eigentlich geklärt, die ARD bringt es trotzdem in den Interviews, jetzt Sommerinterviews und in den Talkshows wird es immer wieder aufgekocht, als müsste man das nochmal von vornherein klären. Es ist leidig. Aber da die Ampel ja jetzt neue Kürzungen plant beim Bürgergeld und neue Sanktionen mit dem neuen Bundeshaushalt 2025, müssen wir nochmal drüber sprechen. Und Carsten Linnemann hat ja zuletzt gefordert, 100.000 Bürgergeldempfänger das Bürgergeld plus Heizkosten plus Wohnkosten komplett zu streichen, weil er meint, die wären Totalverweigerer. Ulrich Schneider, der bis vor kurzem der Chef des Paritätischen Gesamtverbandes war. Seit dem 1.8. gibt es einen Nachfolger, geht in verdienten Ruhestand. Der liebe Ulrich Schneider hat sich die Mühe gemacht, für uns alle, sich bei Welt TV hingesetzt und sich den Fragen der Moderatoren gewidmet und sich dabei erst reingeschlagen, die Fakten auf den Tisch gehauen. Es war sehr, sehr sehenswert. Bevor wir da reingehen, möchte ich euch allerdings noch ganz kurz hinweisen in eigener Sache auf den Geld für die Welt Newsletter. Falls ihr den noch nicht kennt, hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was es auf YouTube gibt. Beispielsweise zuletzt über Elon Musk, der sich Trump als Haushaltsberater angedient hat und ganz schamlos Wahlkampf für ihn macht. Oder über das Börsenchaos in Japan, 15% runter am Tag, darauf wieder 10% nach oben. Woran hat das gelegen? Also, ihr seht, hier gibt es zusätzlichen Content, checkt das gerne aus, Link ist in der Videobeschreibung und ihr könnt mich über den Geld für die Welt Newsletter auch unterstützen, geht schon ab 5 Euro im Monat, denn, nun ja, die ganzen YouTube-Videos, die ganzen Artikel, das kostet natürlich viel Zeit, Mühe und Aufwand, deswegen freue ich mich und bin auch darauf angewiesen, dass Leute das finanziell unterstützen. Und damit würde ich sagen, gleich rein ins besagte Weltinterview.
Ja, und auch die FDP fordert weitreichende Verschärfungen. Wir wollten wissen, was Sie denn von diesem Vorstoß halten, hier ist Ihre Stimme.
Ich fände das, glaube ich, auch ganz gut, weil dann würden die Menschen, die tatsächlich für ihr Geld richtig hart arbeiten, glaube ich, motivierter sein und die Leute, die nicht dafür arbeiten, nicht mehr so viel, ich sag mal, geschenkt bekommen. Und ich glaube, das würde dem Land ganz gut tun, ja.
Ja, wer kennt's nicht, ne? Die Geschenke an die Arbeitslosen. Wir haben zwar in der Verfassung sowas wie ein Existenzminimum und niemand soll hungern, frieren, auf der Straße leben. Tun trotzdem Menschen, viel zu viele Menschen in Deutschland, aber ja, da kann man von Geschenken sprechen. Generell jetzt dieser Ansatz, ne, mit dem Weltmikrofon am Berliner Bahnhof entlang zu tingeln, ist glaube ich die Friedrichstraße, wenn ich das richtig sehe, und dort jetzt einfach Leute random zu fragen und das dann nachher zusammenzuschneiden und das als Stimmungsbild als der Bevölkerung auszugeben, ja, ne, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Und man muss ja mal sagen, die Bevölkerung, jetzt hier die Leute, die random ansprechen, die sind ja auch von dieser Debatte total geprägt. Wenn es lauter Talkshows, Medienberichte dazu gibt, dass Bürgergeld total das Problem wäre und Totalverweigerer total das Problem wären, klar kommt das irgendwann bei denen an. Auch wenn es deren Lebensrealität überhaupt nicht tangiert. Ja, weil was haben die mit Bürgergeldempfängern zu tun? Nichts. Was haben die mit Totalverweigerern zu tun? Nichts. Welche Rolle spielen Totalverweigerer für eine 4 Billionen Volkswirtschaft für die Deutsche? Nichts. 16.000 Totalverweigerer, ist komplett egal, ob die arbeiten oder nicht, für die deutsche Volkswirtschaft. Die ist nicht in der Krise, seit 4 Jahren in der Krise, weil es diese Menschen gibt, die Jobs ablehnen. Zumal häufig auch aus legitimen Gründen. Klar, mag es auch einfach Leute geben, die haben im Staat abgeschlossen, aber darunter sind eben auch viele mit Krankheiten, mentalen Belastungen etc., psychischen Störungen. So, ne, kann man ja nicht einfach vom Tisch wischen. Nur diese 16.000 Menschen, ist ja jetzt nicht so, als wären das also die Mega-Fachkräfte, ohne die die deutsche Industrie gar nicht auskommt, ja, oder um die die betteln und denen die mega hohe Löhne anbieten. So, ist ja alles Quatsch. Deswegen, es ist gesamtökonomisch, hat es eine Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Bedeutung. Für den Haushalt hat es eine Mini-Mini-Mini-Mini-Bedeutung, quasi nicht existent. Und trotzdem reden wir darüber, als wäre das größte Problem in Deutschland. Naja, lassen wir die anderen Stimmen mal einfach so durchlaufen.
Manche suchen sich ja irgendwie, sagen wir mal auf Deutsch, schmarotzen durch den Staat. Und wir als Steuerzahler müssen zahlen.
Komplett streichen ist schwierig. Also irgendwas muss ja, die Leute müssen ja von was leben können. Wenigstens Essen kaufen, trinken und so weiter, ne? Sonst landen sie auf der Straße und das ist auch nicht gut.
Es gibt so viele Faulenzer und da bin ich dafür, dass es gekürzt wird. Aber wie will man rauskristallisieren, wer jetzt nicht mag oder wer nicht kann? Wie will man da die Grenze ziehen?
Ich gucke mir täglich Erwerbsbiografien an, beruflich, und habe das Thema, dass viele Leute kommen, Bürgergeld beziehen, die vorher arbeiten konnten, auch unabhängige Jobs machen konnten, wie Lkw-Fahrer, Wachmann oder irgendwie was, und sich hier überhaupt nicht mehr einbringen.
Es gibt sicherlich einen Anteil, die quasi das ausnutzen, nicht zu leugnen, ne? Aber da jetzt im Grunde alle darauf über einen Kamm zu scheren, bin ich nicht dafür.
Die nutzen aus, am absolut untersten Ende der Einkommensskala überleben zu dürfen. Ja? Die nutzen aus, die bekommen geschenkt ein Existenzminimum, zumal ein kleingerechnetes Existenzminimum, fristen zu dürfen. Ja, was für ein Geschenk, ja, Mensch. Ja.
Ich kenne Gegenbeispiele, wo es halt tatsächlich so ist, wo die Jobs abgelehnt werden, weil das Bürgergeld ist ja einfacher und billiger zu haben. Also, ja, meine Zustimmung wäre das.
Oh Wunder, Thema Framing, dass es nur eine Stimme gab, die gesagt hat, ja, also hungern sollten die ja nicht, ne? Und der Rest immer drauf geschossen hat fleißig und drauf getreten hat.
Darüber wollen wir sprechen. Bei uns im Studio Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Noch bis Mittwoch dieser Woche. Freuen uns, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Ja, schauen wir einfach mal auf die Zahlen. Etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland bekommen Bürgergeld und knapp 4 Millionen davon gelten als erwerbsfähig. Also auch aus Ihrer Sicht müsste es nicht tatsächlich Kürzungen geben für Leistungsverweigerer, die sinnvoll sind?
Ich glaube, da muss man ein paar Informationen noch zur Kenntnis nehmen. Als erwerbsfähig.
Erstmal durchgeatmet, um nicht gleich zu eskalieren.
Wird jeder gezählt, der 15 Jahre oder älter ist bis 65. Das heißt, da sind ganz viele Schüler drunter. Da sind ganz viele Studenten drunter. Wir haben unter diesen, die da sind, die 4 Millionen im erwerbsfähigen Alter, haben wir 800.000, die arbeiten. Wir haben 530.000 in Maßnahmen der Jobcenter. Wir haben 300.000, die pflegen zu Hause Angehörige und so weiter und so weiter. Sprich, die meisten tun was. Wir haben tatsächlich 1,7 Millionen Arbeitslose im Hartz-IV-Bezug, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die einen Job suchen.
Fakten. Oh, schon verwirrt. Oh, der Mann hat die Fakten drauf. Mist. Jetzt können wir ja gar nicht über 4 Millionen Leute meckern, die arbeiten sollen.
Also, welche Kürzungen für Leistungsverweigerer sind denn dann überfällig? Nochmal hier.
Vor allem die Logik, ja. Einfach zu sagen, okay, es gibt erwerbsfähiges Bürgergeld, also muss gekürzt werden. Ja. Es hängt ja auch davon ab, wenn wir jetzt immer die 1,7 Millionen nehmen, wie die Wirtschaft läuft. Darüber wird nie gesprochen, ja. Dass es unter Umständen ja auch einfach zu wenig Jobs geben könnte, dass gerade Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland, ja. Dass die keine Chance haben, wenn es die Jobs nicht gibt, ja. Also, nö. Das wird immer schön ignoriert.
Die Frage, müssten nicht diejenigen, die wirklich auch ein schweres Schicksal hinter sich haben, Angehörige pflegen, alleinerziehende Eltern, müssten die nicht eigentlich noch stärker unterstützt werden? Und diejenigen, die wirklich gesund sind, arbeiten könnten, aber einfach sich auf die faule Haut legen, gibt es ja auch. Ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber es gibt sicher ein paar hunderttausend davon.
Ist nicht die Mehrheit, sagt sie, und dann einfach so random, muss man sich vorstellen, ne? In einer Nachrichtensendung haut die einfach so aus dem Bauchgefühl raus, dass es mehrere hunderttausend Totalverweigerer gibt, nachdem die Arbeitsagentur selbst, von 16.000 gesprochen hat im letzten Jahr, ja, 16.000, sie sagt mehrere hunderttausend, ist übrigens der gleiche Popanz, den Spahn und Linnemann aufführen. Wenn Sie von über 100.000 Totalverweigerern sprechen, denen Sie das ja komplett kürzen wollen, nachgefragt, wie kommen Sie da drauf? Ja, die gibt es leider nicht, die Zahlen, haben Sie dann gesagt, da gibt es eine ziemliche Datenlücke. Aber man müsste ja von einer großen Dunkelziffer ausgehen, also 16.000 plus einem Prozentsatz X und dann kommt man bestimmt auf 100.000. Das ist aber eine seriöse Berechnung. Ja? Mensch, so kann ich mir auch jede Zahl zusammenreimen, die mir irgendwie in den Kram passt. Wahnsinn. Und das als Fragestellung. Ne? Es wäre schon problematisch, finde ich, wenn Ulrich Schneider diese Zahl genannt hätte, jetzt mehrere hunderttausend, als hätten die Moderatoren mit der Datenlage, die sie hoffentlich vorher recherchiert haben, das korrigieren müssen oder ihn zumindest fragen müssen, wie er denn darauf kommt, dass es so weit von den Zahlen, die es nun mal gibt, schwarz auf weiß, abweicht. Aber dass die es in der Fragestellung schon diese Fake News einbauen, das ist nochmal ein ganz anderes Level.
Nein, um Himmels Willen.
Einfach dann
um Himmels Willen.
300.000, das wäre praktisch jeder zweite Arbeitslose. Nein, die Sache ist die auch, da ist schön, dass ich die Gelegenheit nutzen kann, um aufzuklären.
Er muss sagen, er hat wahrscheinlich jetzt schon die Altersmilde und weiß, World ist jetzt das letzte Mal, dass er dahin muss. Also bevor er in Rente geht und nicht mehr Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes ist, kann er also entspannt sein. Ganz offensichtlich, denn sonst wäre das natürlich diese Frage einer zum absoluten Ausflippen gewesen, ne? Diese Fake News zu verbreiten in der Fragestellung schon. Wahnsinn.
Die Jobcenter haben ja keine Wahl. Wenn sich jemand verweigert, dann muss sanktioniert werden. Und die Sanktionen sind ja heute schon gegeben.
Passiert aber ja kaum.
Doch. Ja, warum? Weil so wenig Menschen verweigern. Die Jobcenter nochmal müssen in dem Falle, wo jemand nicht nur eine Arbeit verweigert, auch eine Maßnahme nicht antritt oder ähnliches, muss er sanktioniert werden.
Also 0,4% derer, die Leistung verweigern, werden sanktioniert. Die Zahl kommt von den Jobcentern, nicht von Herrn Linnemann.
Wir haben
auch das, ne? Das ist die nächste falsche Zahl. Und die ist, finde ich, noch krasser, weil die kommt nicht aus dem Bauch, sondern ist absolute Dummheit. Nämlich daher, dass der Herr Weltmoderator Statistiken nicht versteht, nicht verstehen will, nicht lesen kann, was auch immer, keine Ahnung. Aber dass er sagt, 0,4% der Totalverweigerer würden nur sanktioniert, ist ja die komplett falsche Zahl. Denn diese 0,4% beziehen sich eben nicht auf die Totalverweigerer, sondern ich meine auf die erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger. Wir können uns das mal angucken. So, hier haben wir es. Regelsatz von rund 0,4% der Bürgergeldempfänger gekürzt. Ja, können wir mal genauer gucken. Hier Auswertung der Bundesagentur für Arbeit. Bei den 15.777 Fällen seien Menschen dabei, die eine Ausbildung oder Maßnahmen zur Weiterbildung nicht angenommen haben, also nicht nur Job abgelehnt. Ja. Demnach wurde der Regelsatz also bei rund 0,4% der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher gekürzt. Der Weltjournalist tut aber so, als würde nur bei 0,4% der Totalverweigerer gekürzt. Ja. Damit kann man natürlich mit diesem Narrativ weitere Verschärfungen und mehr Sanktionen rechtfertigen. Nur, es ist die völlig falsche Zahl. Es ist absolut peinlich, gottlos peinlich, dass er diese Statistik nicht verstanden hat. Oder vielleicht auch einfach Manipulation, dass er sie nicht verstehen wollte. Ja. Aber ich meine, wie kann man so jemanden noch vor die Kameras stellen? Wie kann man so jemanden noch vor die Kameras stellen? Ja? Die zwei, die die wichtigsten Zahlen in diesem Interview einfach komplett verkacken. Und zwar nicht um ein paar Prozentpünktchen, ja, oder, sondern da reden wir bei Nachkommastellen. Das ist Faktor, weiß ich nicht, 10, 100.000, um denen die falsch liegen.
0,4%, entschuldigen Sie mal, aber das ist doch nicht die Ankündigung der Regierung von Jahresende, die jetzt umgesetzt wird.
Nochmal, wir haben nicht mehr Leute, die verweigern. Es ist traurig, wenn man
sitzt er in seinem Anzug, ja, ganz harmlos und seriös und aber verbreitet wirklich gottlosen Stuss. Unglaublich.
Das nicht hinnehmen können, aber wir haben in der Tat in den letzten Jahren nur 15.000 Menschen gehabt, die Arbeit oder Maßnahmen.
Da kann ich wirklich, ne, meine Güte, fuck das ab.
Verweigerten und die wurden dann auch sanktioniert. Mehr waren es nicht. Die meisten, Sanktionsfälle
nicht mit mal 1% sanktioniert. Das sind
ja, nochmal der Fehler. Von denen werden nicht mal 1% sanktioniert, sagt er. Es ist einfach schlicht falsch. Es ist falsch. Es ist so peinlich falsch.
Wir müssen auch reden.
Ja.
Das fiel mir so unterreden als Sozialverband, dass wir immer wieder.
Ich glaube übrigens, Ulrich Schneider hat in dem Moment, weil er die 0,4% gleich richtig interpretiert hat, nämlich auf die Gesamtzahl der Bürgergeldbezieher, erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher, hat er gar nicht verstanden, dass der Journalist so komplett daneben liegt mit dieser Statistik. Ja, sonst wäre er ja viel mehr ausgeflippt.
Aufmerksam machen, wir haben nicht diese Summe.
Könnte der wahrscheinlich auch gar nicht glauben. Deswegen erklärt er jetzt wieder, es gibt ja gar nicht so viele Totalverweigerer.
Von Faulenzern, wie uns die CDU einreden will. Und wir haben auch, wenn Leute Maßnahmen verweigern, das häufig mit Menschen zu tun, ja, die auch psychische Erkrankungen häufig haben, die zum Teil Depressionen haben. Wir haben Menschen, die wirklich bis hierhin in Sorgen erstickt sind, die nicht mal mehr Briefe öffnen, weil sie einfach Angst haben, was kann da schon wieder drinstehen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Was die Menschen brauchen, das ist soziale Unterstützung, soziale Arbeit, zum Teil auch Therapie, aber bestimmt keine Sanktionen, hilft überhaupt nicht.
Richtig.
Und auch die CDU und Herr Linnemann sollten das aber nicht zur Kenntnis nehmen, dass eben so wenig Menschen da sind, die verweigern und nicht hier.
Aber es geht ja um die, die verweigern. Ja, sind aber da Leistungslosen?
Ja, aber die werden
es sind
doch
ja einige. Es sind ja, selbst wenn es nur ein paar sind.
Wer also die Arbeit? Hartnäckig.
Muss man sich jetzt vorstellen, ne? Eben hat sie von mehreren hunderttausend gesprochen, ganz selbstbewusst, und sagt sie, es gibt ja einige, die verweigern, selbst wenn es nur ein paar sind. Also auf welchem intellektuellen Niveau wird dieses Interview denn bitte geführt? Also, keine Ahnung. Kann man auch Ulrich Schneider mit einem KI-Chatbot da hinsetzen, das ist ergiebiger. Ja? Er hat wenigstens vernünftige Zahlen, weil er im Internet recherchieren kann, weil er Google bedienen kann. Aber die zwei Interviewer, das scheinbar nicht. Wahnsinn.
Verweigert. Der kriegt eine Kürzung um 30.
Und es gibt ja schon Sanktionen, ne? Erklärt er jetzt auch richtig.
30%. Wer dann nochmal verweigert, bekommt den gesamten Regelsatz gestrichen. Das ist doch schon in Gesetzen, das passiert ja auch. Nur, das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, wenn wir es zum Beispiel mit einem psychisch erkrankten Menschen zu tun haben, wird der Regelsatz nicht auf null gestrichen. Wenn wir es mit einem Härtefall zu tun haben, dass jemand, also vier Kinder zu Hause, wird nicht auf null gestrichen. In diesen Fällen darf nicht. Aber ansonsten passiert es. Deswegen, was die CDU da macht, ist wirklich reine Symbolpolitik, Schaumschlägerei. Hier werden Vorurteile geschürt über Menschen, die so faktisch nicht stimmen.
Und es wird bei Welt genau so weitergeführt.
Wir wollen auf ein anderes Thema noch blicken.
Ja, die Zahlen müssen wir uns noch mal angucken, irgendwann in Ruhe im sogenannten Faktencheck.
Das auch, würde ich auch Herr Linnemann
gucken
empfehlen.
Wir noch mal.
Ja, sehr.
Jetzt sagt er ja ganz arrogant, die Zahlen müsste man sich nochmal angucken, als hätte Ulrich Schneider die falschen Zahlen dabei. Nein, Junge, du selbst hast die falschen Zahlen dabei, du Loser. Du hast sowas von die falschen Zahlen dabei, dass es peinlich ist, dass man dich nie wieder in solche Interviews reinsetzen dürfte. Was für ein journalistisches Versagen, meine Güte.
Aber wir gucken noch auf ein anderes Thema,
ja,
genau.
Ja, das ist wirklich dramatisch, denn das Hilfswerk Die Arche, eine Kinder- und Jugendhilfe für Kinder von sozial benachteiligten Familien, fordert einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Die Helfer seien überfordert und das System würde kollabieren. Flüchtlinge, die schon in Deutschland leben, könne man nur helfen, wenn man nicht noch mehr kommen würde.
Mitarbeiter befürchten außerdem, dass sich immer mehr Jugendliche radikalisieren und sie kriminell würden. Viele könnten kein Deutsch sprechen und schon Kinder würden mit Messern herumlaufen und von Clans angeworben werden, heißt es aus der Arche.
Herr Schneider, die Frage an Sie. Also dieser Hilferuf, der kommt von einer sozialen Organisation, die sich natürlich für benachteiligte Kinder einsetzt. Haben diese Helfer recht? Ist das Boot zu voll?
Es gibt überhaupt keinen Grund, an dem zu zweifeln, was die da sagen. Das ist, wie man das nennt, in der Sozialpädagogik ein Brennpunktproblem. Wenn also sehr viele Menschen auf einem Fleck unter schlechtesten Bedingungen leben müssen, die ohnehin sehr viele Probleme haben, die in Armut sind, dann haben es mit diesem Phänomen häufig zu tun. Nur die Konsequenz würde ich nicht teilen, die Arche, da zieht es jetzt die Grenzen zu machen, sondern was wir brauchen, ist eine bessere Verteilung der zu uns gekommenen Flüchtlinge. Wir müssen es vermeiden, hier wirklich Brennpunkte zu schaffen, Armenghettos zu schaffen. Wir müssen die Schulen und die sozial dort tätigen Menschen wesentlich besser ausstatten, als es jetzt der Fall ist.
Dafür brauchen vor allem die Kommunen, ne, deutlich mehr Geld. Ich will nochmal sagen, dass Olaf Scholz und die Ampel pro aufgenommenen Flüchtlingen zwar den Kommunen jetzt Geld geben, allerdings weniger, als es selbst Angela Merkel 2016 gemacht hat. Ne? Nur um das mal einschätzen zu können. Und viele Kommunen ja ohnehin schon so finanziell überfordert sind, dass Schwimmbad und Jugendzentrum längst geschlossen sind, dass sie nur noch die absoluten Pflichtaufgaben erfüllen können. Die Ampel hatte sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, Altschulden oder überlastete Kommunen mit Altschulden, dass es da eine Lösung für geben soll, die hälftig die Länder und hälftig der Bund übernimmt, um dem wieder ein bisschen Beinfreiheit zu geben. Ja, ist überall nichts draus geworden, ne?
Das größere Klassen, im Zweifelsfall auch mehr Integrationskurse und so weiter und so weiter, dann werden wir das Problem auch in den Griff bekommen. Die Grenzen zumachen würde jetzt keinem einzigen Brennpunkt helfen, der schon existiert, sondern wir müssen da anpacken, wo das Problem jetzt ist. Aber
ja,
wie gesagt, an der Fallbeschreibung die die Eiche abliefert, würde ich überhaupt nicht zweifeln.
Vielleicht sind wir dann doch wieder beim Bürgergeld, denn irgendwie muss das alles ja bezahlt werden. Mhm. Ich finde, die Eiche ist eine hervorragende Einrichtung, die hat auch Spenden verdient. Ja. Er kümmert sich eben genau um diese Menschen, was der Staat nicht hinkriegt, weil ihm das Geld möglicherweise fehlt. Woher soll es kommen? Ich meine, Sie fordern, klar, ist Ihre Aufgabe, aber wer soll es bezahlen? Irgendwoher muss es kommen.
Ich sag mal so, wir haben bei uns in den letzten 2 Jahren
auch wieder, ne, so ein typischer schöner Weltmove jetzt, ne, die Arche und die Asylbewerber und Geflüchteten, die dort aufgenommen werden und versorgt werden, auszuspielen gegen die Bürgergeldempfänger, ja, arm gegen schwach, unten gegen unten, klar, die hetzt man aufeinander los, ganz klassisches Springermanöver, Wahnsinn.
Ein enormer Rückgang bei der Sozialquote. Das heißt, prozentual an unserem Reichtum, den wir wirtschaften, gibt der Staat immer weniger aus für Soziales seit 3 Jahren schon. Wir hätten das Geld. Wenn wir allein das Bürgergeld nehmen, das sind rund 37 Milliarden, die das kostet. Das ist gerade mal
plus minus 5.
Ja, das ist gerade mal 0,1% unseres Bruttoinlandsprodukts. Das sind nicht mal 3% dessen, was wir insgesamt an Sozialem ausgeben. Das heißt, auch hier muss man die Kirche im Dorf lassen. Das ist im drittreichsten Staat auf diesem Planeten finanzierbar, wenn man nur will.
Ja, hat er natürlich vollkommen recht. Allerdings muss man sagen, dass die Zahlen, die er da genannt hat, der drittreichste Staat auf diesem Planeten, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft, aber pro Kopf ist Deutschland nicht auf Platz 3. Ja? Da sind wir, können wir jetzt nochmal nachgucken, irgendwo Platz 18, 19 oder so. Und auch, ob man es Kaufkraft bereinigt oder in US-Dollar misst, oder unterscheidet sich das so ein bisschen. Ne? Aber da sind wir nicht auf Platz 3, sondern nur das Bruttoinlandsprodukt insgesamt, also die drittgrößte Volkswirtschaft, nicht aber pro Kopf. Und Thema Sozialleistungsquote. Ja, die ist in den letzten 3 Jahren gesunken, aber auch das, ne? Ich muss es ihm jetzt vorwerfen, weil ich hätte es selbstverständlich auch anderen vorgeworfen, wenn da rhetorisch getrickst wird. Ja, das ist natürlich der Sondereffekt seit Corona. Ne? Machen wir uns mal gerade. 2020 ist die Sozialleistungsquote hochgegangen, weil mehr Arbeitslose, mehr Kurzarbeitergeld etc. Also hoch damit die Ausgaben, runter die Wirtschaftsleistung, weil die ist ja während Corona um 5% gefallen, also geht natürlich die Quote nach oben und fällt seitdem wieder. Ist genau das gleiche mit der Staatsschuldenquote, auch die ist 2020 hochgegangen und fällt jetzt wieder. Allerdings auch nur zurück auf ein normales Niveau, können wir uns mal angucken hier. Sozialleistungsquote in Deutschland von 1960 bis 2023, die war im Jahr 2000 bei 28,8%, im Jahr 2010 bei 30%. Hier sehen wir, 2020 geht es nach oben auf fast 33%, seitdem schrittweise wieder nach unten auf jetzt wieder 30%. Liegt ein bisschen über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, wenn man so will, aber alles vertretbar. Nur jetzt von hier oben zu sagen, ja, können wir uns doch leisten, weil während Corona war es ja so hoch und seitdem fällt's, ist nicht das beste und das lauteste Argument. Ja, dafür gehört zur Wahrheit auch dazu. Nichtsdestotrotz hat Ulrich Schneider sich mega geschlagen in dem Interview, finde ich. Er ist ruhig geblieben, obwohl er mit Fake News nur so zugeschüttet wurde, mit Falschbehauptungen, die in Fragen eingebettet wurden. Mehrere hunderttausend Totalverweigerer bis hin zu nur 0,4% der Totalverweigerer würden sanktioniert. Dass überhaupt sanktioniert werden muss und was das denn bringt und was das für die Volkswirtschaft im Allgemeinen bringt, wurde alles nicht zur Sprache gebracht und nicht gefragt, weil es der Welt nicht darum geht. Ja, die wollten natürlich nur, was wohl, hetzen. Typisch Springer in dem Fall, muss man sagen. Also ein sehr, sehr schlimmes Interview. Handwerklich, ne? Journalistisches Handwerk. Auch einfach 6 Sätzen, kann man nicht anders sagen. Also, okay, also völlig gerechtfertigt, dass ich da so ausfällig werde, weil, ich meine, die haben nun mal auch eine Verantwortung. Und so mit falschen Zahlen um sich zu werfen, schon in der Fragestellung, und dann noch so arrogant zu tun, so, oh ja, die Zahlen von Herrn Schneider müssen wir im sogenannten Faktencheck dann nochmal prüfen am Ende. Ja, ne, also, oh Gott, schlimm. Wie fandet ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch die Reaction gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr Like da lasst, Abo da lasst und die Glocke aktiviert. Checkt den Geld für die Welt Newsletter aus. Link gibt's in der Videobeschreibung. Haltet die Ohren steif, lasst euch von Springer nicht weiter ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.